In diesen Tagen findet im bayerischen Marienwallfahrtsort Altötting wieder das große internationale Sommertreffen der Gemeinschaft Immanuel statt. Mein Name ist Peter Kiesel und ich bin live für Sie, liebe Hörerfamilie von Radio Horeb, vor Ort, gerade im Kreuzweggarten, dem am Kapellplatz ist es doch etwas lauter, und bin vor Ort und nehme Sie hinein in diese wunderbaren Tage der Glaubenserfrischung, die alle Altersgruppen anspricht. Denn sowohl für Kinder als auch für Teenies gibt es ein angepasstes Programm, und natürlich auch die Erwachsenen kommen nicht zu kurz. Als Motto wählten die Veranstalter des Erwachsenenforums: gemeinsam am Frieden bauen. Wir reagieren damit auf viele äußere Konfliktsituationen, natürlich die in der Ukraine und in Taiwan, aber auch gesellschaftliche und innerfamiliäre Spaltungen durch Corona, erklärte Paula Ketteler, einer der Verantwortlichen des Erwachsenenforums. Wir glauben, dass wir uns alle nach Frieden sehnen. Deswegen ist das Thema so wichtig. In der kommenden Stunde nehme ich Sie mit zu einer Zeit des Lobpreises, der Zeugnisse, der Gedanken, aber auch der Kurzkatechesen und Vorträge, die wir zu Beginn des Forums zur Eröffnung, aber auch heute Vormittag für Sie aufgezeichnet haben. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude.
Das Thema Frieden ist ja ein sehr weites Thema. Wir wollen jetzt in den nächsten 2,5 Tagen da verschiedene Akzente setzen. Ich muss gerade auch nochmal denken an das schöne Lied gestern, Channel of Peace, Kanal des Friedens. Ja, und darum geht es ein bisschen, dass wir so ein Kanal des Friedens auch werden können. Dazu steht heute den ganzen Tag im Mittelpunkt die Frage auch, wie sieht es in uns aus? Wie ist der Friede oder der Unfriede vielleicht in uns? Wo sehen wir uns nach innerem Frieden? Versöhntheit mit uns und vielleicht auch mit Gott. Da soll es heute ganz zentral drum gehen, dass Gott uns den Frieden schenken möchte in unserem Herzen. Dass das der erste Schritt ist, dass wir uns öffnen, dass Gott, der Friedensfürst ist, in unserem Leben Frieden stiften kann. Damit wir dann ein Kanal des Friedens werden können. Und da wird es dann morgen drum gehen, dass wir diesen Frieden weitergeben wollen. Jeder von uns steht an ganz unterschiedlichen Orten, Familienleben, Beruf, Freundschaft, in der Gesellschaft sind wir aktiv. In all diesen Bereichen des Lebens erfahren wir, dass es Unfrieden und Konflikte gibt und wo wir uns danach sehen, da Frieden zu erleben und auch ein Teil dieses Friedens zu werden, ein Werkzeug dieses Friedens zu werden. Und darum soll es morgen gehen, dass wir das in den Blick nehmen, zusammen mit Gott. Wo können wir da uns ihm und dem Frieden in den Dienst stellen? Ja, und dann geht's Sonntag wieder nach Hause, aber anders, gefüllt mit diesem Frieden. Und da werden wir gesandt in diese unsere normale Welt.
Ja, und mir persönlich geht's oft so, ich merke, wenn ich nicht so im Frieden bin mit mir selber und kämpfe, dann kann ich mich noch so bemühen, friedvoll zu sein, und vielleicht scheint es dann, dass ich Frieden habe, aber in meinem Inneren brodelt es einfach und ich merke so, ich habe diesen Frieden nicht im Herzen. Du hast es schon angesprochen, dieser innere Friede ist so wichtig, und wir möchten jetzt dazu jemanden bitten, dass er uns da etwas erzählt, und zwar wird die Regina Stark, sie ist Psychologin, uns über diesen inneren Frieden, über diesen Umgang auch mit sich und mit Konflikten, mit anderen einiges erzählen, und ich glaube, du wirst noch auch dich kurz selber vorstellen. Regina, wie ist denn dir eigentlich so, jeder hat so seine Punkte mit dem Frieden, wie ist es denn dir mit deinem inneren Frieden gegangen beim Vorbereiten von diesem Vortrag?
Ich bin eher eine ruhige, schüchterne Person von Haus aus, und ich musste schon kämpfen um den inneren Frieden angesichts der Vorstellung, dass ich jetzt vor so vielen Leuten sprechen würde. Und dann ging es mir bei dem Thema noch so, innerer Friede ist ein Riesenthema, und ich war oft ratlos, wie soll ich das fassen? Mir wurde dann eigentlich immer klarer, man könnte ja eigentlich über das Leben an sich sprechen, einfach so über alles, weil innerer Friede im Grunde ein Nebenprodukt ist, meiner Meinung nach, eines gelingenden, guten Lebens. Dann stellt sich auch Frieden ein. aber ich habe jetzt versucht, es ein bisschen zu fassen. Und es wird heute wirklich um den inneren Frieden gehen und weniger um die Konflikte, um die zwischenmenschlichen Dinge. Also man muss einfach Schwerpunkte setzen und das habt ihr ja auch schön erklärt.
Und danke, wir freuen uns auf deine Worte.
Danke. Ich arbeite in einer Klinik, in einer Reha- und Vorsorgeklinik, in die viele erschöpfte und auch depressive Menschen kommen, die einfach, aber ganz normale Leute, die irgendwelche Schwierigkeiten im Leben haben, sind Familien, also es sind viele verheiratete Paare oder einfach auch Alleinstehende. Mir wird immer jetzt auch klar, diese ganzen Burnout-Geschichten und so, das hat viel mit weniger mit der Last der Arbeit an sich zu tun, mit der Menge an Arbeit, sondern oft mit Konflikten. Also Burnout entsteht eigentlich an der Stelle, wo wir Konflikte haben, innere oder zwischenmenschliche. Das ist ein wichtiger Punkt, der mir auch noch klar wurde bei der Vorbereitung. So, also das Thema innerer Frieden. Es gibt erstaunlich viel Literatur dazu. Ich habe mich also gewundert. Ich möchte euch ein Buch nennen, das war eine wichtige Quelle für mich, ganz unscheinbar, kennen sicher manche, von Pater Jacques Philippe, Suche den Frieden und jage ihm nach. Ich habe dieses Buch, das begleitet mich seit vielen Jahren, ich habe es auch mehrfach verschenkt, es ist total pragmatisch, sind ganz schöne Beispiele drin, man kann es wirklich gut, also ich empfehle es euch, suche den Frieden und jage ihm nach. Der Vortrag hat 3 Teile. Ich werde zuerst mit euch schauen, was innerer Friede eigentlich bedeutet und warum er wichtig ist. Im Teil 2 und 3, soll ich weitersprechen, oder? Geht das mit den Glocken? Ja. In Teil 2 und 3 werde ich mit euch einige Friedensräuber und einige Friedenshelfer betrachten. Zwischendrin gibt es eine kleine Stillarbeit. Vielleicht könnt ihr euch auch einen Stift und ein Papier zurechtlegen, wenn ihr wollt. Was bedeutet innerer Friede? Wenn wir vom inneren Frieden reden, würde ich zunächst eine Unterscheidung machen. Die ist wichtig. Im einen Fall reden wir von Ruhe und im anderen Fall von Frieden oder innerem Frieden. Ruhe oder Unruhe, da geht es um das ganze Alltägliche, was uns beschäftigt. Wir haben oft den Kopf voll mit Dingen, die wir planen und erledigen müssen. Wir müssen uns um unsere Arbeit kümmern, um die Kinder, ums Haus. Es gibt Konflikte, unsere ganze eigene Verfassung dazu, die nicht immer toll ist. Auch Entscheidungen, die wir treffen müssen, können eine große Unruhe in uns auslösen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mich sehr beunruhigen, wenn Entscheidungen anstehen. Oder wir haben vielleicht eine Aufgabe übernommen, einen Dienst, der uns drückt. Manchmal akzeptieren wir schon im Voraus, dass wir Unruhe und Stress haben werden, wenn wir zu etwas Ja sagen. Das ist nicht falsch, Ja zu sagen, wenn es prinzipiell passt. Und zum Glück erfahren wir ja auch Hilfe und werden mit der Zeit auch immer tapferer, weniger zimperlich, stärker. Aber eben zeitweise fühlen wir uns überfordert und geraten auch in Not und Ängste. Wir haben also ständig mit Unruhe zu tun und das ist normal. Das bringt das Leben mit sich und es ist gut, dass wir darauf eingestellt sind. Ruhe ist, wenn das mal für eine Weile aufhört, wenn wir uns erholen und wir sehnen uns oft danach. In meiner Klinik kommen die Leute eben oft sehr erschöpft mit innerer Unruhe, grübeln und Unruhe sind ja auch manchmal Symptome einer beginnenden Depression, einer Erschöpfungsdepression. Die machen dann Sport, dann bewegen die sich, haben Zeit für sich, für die Kinder und denen geht es nach 3 Wochen besser. Es ist Ruhe eingekehrt, die Betriebsamkeit hat eine Weile aufgehört. Das ist das eine. Aber mit innerem Frieden meinen wir etwas anderes, noch etwas anderes. Der innere Friede ist eher unabhängig von unserem Tun oder Nichttun, von unserem äußeren Tun oder Nichttun, von dem, was gerade läuft in meinem Leben. Unabhängig oder fast unabhängig davon, ob ich viel zu tun habe, ob etwas gelingt oder nicht, ob ich arm bin oder reich. Das ist eine steile Ansage, aber ich werde es noch drauf kommen. Das heißt, man kann inneren Frieden haben im Leid, in Krankheit, im Stress, im Streit. Es wird Momente inneren Friedens geben, mitten im Leid, im Streit, im Krieg. Dazu gibt es erschütternde und radikale Zeugnisse. Ich denke da an manche von uns, die Kinder verloren haben, die Partner verloren haben. Man kann viel lesen dazu, Alfred Delp, Dietrich Bonhoeffer. Es gibt unglaublich viel Zeugnisse zu dieser Erfahrung, dass wir im Streit, im Krieg Frieden haben können, inneren Frieden. Also innerer Friede meint ein Annehmen dessen, was ist, ein Vertrauen. Ich komme im Lauf des Vortrags noch drauf. Mir war jetzt wichtig, diesen Unterschied zwischen Ruhe und Frieden, dass man das versteht, sonst kommt man ganz durcheinander bei diesem Thema. Das war erstens. Zweiter Punkt im Teil 1. Innerer Friede ist die Sehnsucht vieler Menschen. Viele Menschen sehnen sich nach innerem Frieden. In Gesprächen merkt man oft, also ich merke das auch in der Arbeit, dass Leute wissen, dass sie vieles gar nicht ändern können in ihrem Leben, aber es geht oft einfach darum, irgendwie zurechtzukommen damit, Frieden zu finden. In der Psychologie gibt es seit Jahren einen regelrechten Boom zum Thema Achtsamkeit, Meditation, Yoga, großes Interesse. Die Krankenkassen, die Betriebe fördern das. Die Leute gehen mit großer Offenheit hin. Achtsamkeit und Meditation kommen aus dem Zen-Buddhismus, vor allem daher. Grob gesagt ist das Ziel, sich durch Meditation immer mehr loszulösen von jeder Bewertung der Dinge, also von Aufregung und Ärger. Man übt ein, anzunehmen, was gerade ist. Es gibt offensichtlich also dieses tiefe Bedürfnis nach einer solchen Erfahrung von Frieden. Sehr viele Menschen suchen danach. Und ich bin sicher, die Sehnsucht nach Frieden ist ganz tief in uns reingelegt. So, die christliche Antwort auf die Sehnsucht nach Frieden heißt nun nicht leer werden von irgendwas, von dem, was unser Leben ausmacht, oder gar Gleichgültigkeit gegen das, was wir oder andere erleben oder erleiden. Leer werden vom Getriebe der Welt, still werden, das ist in Ordnung, kann ein Teil des Weges sein. Und wir haben auch eine christliche Mystik, die solches beschreibt. Und auch wir in unserem Gebetsleben werden sowas erleben. Aber es ist nicht das Ziel an sich. Innerer Friede heißt im christlichen Sinn nicht leer werden, sondern vielmehr still oder leer werden, um immer mehr mit Gott zu sein, voll von Gott zu werden. Wir wollen uns nicht entfernen von der Welt, sondern uns im Gegenteil immer mehr liebend verbinden mit dem, was in ihr ist. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Unser Ziel ist es, nah bei Gott zu sein, mit Gott sein, dafür sind wir gemacht. Ihr kennt den Satz von Augustinus: Für dich hast du uns geschaffen, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ich glaube, das ist wichtig auch für uns heute hier in Altötting. Warum sind wir hierher gekommen? Warum bin ich hierher gekommen? Wahrscheinlich, um uns irgendwie zu erholen vom Alltag. Aber wir wissen alle, und es wurde gestern auch gesagt, wie stressig es ist, hierher zu kommen. Und wahrscheinlich suchen wir mehr als Ruhe und Erholung. Wir suchen halt Frieden. Und wenn ich Frieden suche, dann kann ich wissen, ich suche eigentlich Gott. Viele von uns hoffen, ich werde wieder ein Stück Frieden für meine Seele finden. Und das wird geschehen, weil ich hier Gott begegnen werde. Oh, danke. Super. Wow. Sehr schön. Ich dachte gerade schon, ich bräuchte so ein Sombrero irgendwie, aber ist besser. Ja. An irgendeinem Moment in diesen Tagen werde ich wissen, ich bin angekommen, weil er da ist. Du, Gott, bist da. Ich darf bei dir sein und ich bin wieder heimgekommen, zu dir heimgekommen. Wie gern habe ich ein neues Lied von Emmanuel, das heißt, bring uns, o Herr, zu dir nach Haus. Das werden die nachher spielen, glaube ich, gell? Ja, extra. Bring uns, o Herr, zu dir nach Haus. So, im Teil 1 noch ein Stück weiter. Friede ist heilig, heißt noch ein Punkt. Friede ist heilig. Für uns Christen ist der innere Friede ein Geschenk Gottes. Wir können es uns nicht nehmen. Der Friede ist einer der Früchte des Heiligen Geistes. In Galater 5, 22: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Die Frucht des Geistes ist Friede. Friede ist heilig. Er stammt ganz und gar aus dem Bereich des Göttlichen und ist ein extrem hohes Gut. Er kommt aus Gott. Christus schenkt uns Frieden. Mir wurde jetzt bei der Vorbereitung deutlich, das Neue Testament ist voll davon. Es geht so oft um Frieden. Und im Evangelium sagt Jesus den Jüngern, den Menschen immer wieder Frieden zu. Ja, wir kennen das. Friede sei mit euch, Friede sei mit euch, Shalom. Und bei Jesus ist das viel mehr als nur eine Grußformel. Jesus schenkt, er vermittelt und er wirkt diesen Frieden. In Lukas 24, 36, Friede sei mit euch. Oder er sagt Menschen, geh in Frieden. In Johannes 14, 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt euch gibt, gebe ich euch. Auch die Liturgie ist voll davon. Wir beten, wir geben uns den Friedensgruß, wir beten in diesem Einschub im Vaterunser, betet der Priester, Vater, wir bitten dich, schenke uns deinen Frieden, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde. Oder das Agnus Dei, Dona Nobis Pacem, gib uns deinen Frieden, nämlich den Frieden, den wir nicht haben, den wir nur durch dich haben. Jesus schenkt den Frieden. Und dann ist es noch mehr, denn Jesus ist selber der Friede. Er ist unser Friede. In Epheser 2, 14, denn er, Christus, ist unser Friede. Christus ist unser Friede, er ist die Versöhnung. Wo er ist, da ist Friede und stellt sich Frieden ein. Er wird Friedensfürst genannt. Schon zur Geburt Jesu singen die Engel vom kommenden Frieden. Immer entsteht Friede um Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr den Film The Chosen kennt. Da gibt es die zweite Staffel und da gibt es eine Szene, die finde ich toll. Ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat. Da streiten die Jünger lautstark abends am Feuer, die wirklich böse miteinander, so die Jünger, ne? Und sie warten eigentlich auf Jesus, der in der Umgebung Menschen heilt, spät abends. Und irgendwann kommt Jesus total erschöpft vom Heilen der Menschen zurück, geht an den Jüngern vorbei und die Jünger streiten laut und die werden in dem Moment ganz still, als Jesus vorbeigeht. Das ist eine tolle Szene, ja? Weil die Jünger durch den Blick Jesu einfach in Frieden kommen. Jesus geht total erschöpft, grüßt sie nur ganz kurz und fällt total erschöpft auf sein Lager. Also wenn Jesus der Friede ist, wird uns Frieden geschenkt, jedes Mal, wenn wir ihn in der Nähe haben, wenn wir ihn in uns aufnehmen, an uns heranlassen. So, und noch jetzt der Punkt, der auch schon mehrfach angesprochen wurde, der innere Friede, warum er so wichtig ist. Der innere Friede strahlt nach außen. Der innere Friede ist kein Luxusthema, da geht es nicht um mich, Hauptsache mir geht es gut. Mein Bruder arbeitet in der Entwicklungshilfe und der schrieb mir vor kurzem, dass es, also hier verarmen still und leise ganze Bevölkerungsschichten. Viele haben gar nichts mehr, um ihr Vieh zu füttern oder selber zu essen. Das war so traurig, was er geschrieben hat. Dann dachte ich, ja, und da sitze ich und beschäftige mich jetzt mit unserem inneren Frieden. Es geht irgendwie gar nicht. Oder das war, was das polnische Ehepaar am Mittwoch sagte, wer schon da war am Mittwoch. Ja, da ist Krieg in Ukraine, die Menschen flüchten und wir veranstalten ein geistliches Wochenende. Das war so komisch. Hat sich dann herausgestellt, dass es gut war, dass sie dieses Wochenende gemacht haben. Also, wenn wir nach dem inneren Frieden schauen, geht es nicht um ein Kreisen um uns selber. Denn beim Christsein kommt immer das Innere und das Äußere zusammen. Wir müssen wissen, dass unser Arbeiten besser wird, wenn wir inneren Frieden haben. Viel, viel besser. Und wir werden besser Frieden verbreiten, wenn wir selber mehr Frieden in uns haben. Das wurde jetzt auch mehrfach gesagt, das ist so. Wenn wir selber unzufrieden oder wütend sind, dann belasten wir oft andere, die gar nichts dafür können. Es ist so schwer, mit jemandem zu leben, der Unfrieden im Herzen hat. Das ist auch was, was ich oft in Gesprächen höre, na, wenn Partnerschaften belastet sind durch wenn einer einfach eine rote Ecke hat, mit der er kämpft und sich nicht bewegt, das ist so anstrengend. Und wie viel Leid entsteht erst dort, wo jemand voller Hass ist? Man fragt sich doch, was mit Menschen los ist, die so Kriege anzetteln. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, ja, aber immer schon Streit suchen, andere permanent runtermachen. Wie viel Unfrieden muss in so jemand sein? Bringen wir uns selber also nach Kräften immer innerlich immer wieder in Ordnung, damit wir auch nach außen niemanden belasten und Frieden verbreiten können. Wir strahlen das aus dann und das ist sehr, sehr anziehend. Der Pater Jacques Philipp zitiert einen russischen Heiligen, den Seraphim von Sarov, Mönch und Eremit. Ihn haben später viele Menschen aufgesucht und von ihm stammt der Ausspruch: Erwirb den inneren Frieden und Tausende in deiner Umgebung finden das Heil. Erwirb den inneren Frieden und Tausende in deiner Umgebung finden das Heil. Und eigentlich spricht er hier über die Heiligkeit. Innerer Friede und Heiligkeit sind im Letzten eins. In jedem Fall, innerer Frieden wirkt sehr stark nach außen. Das war der Teil 1, warum Frieden wichtig ist, was er bedeutet. Jetzt möchte ich mit euch ein bisschen konkreter schauen, Teil 2, was sind Friedensräuber, was frisst uns an, wo können wir den Frieden verlieren oder besser, wie gehen wir damit um? Und Teil 3 dann eben die Helfer. Unser innerer Friede ist umkämpft. Warum? In der Schrift und in der christlichen Tradition wird oft verwiesen auf den geistlichen Kampf, in dem wir als Christen stehen. Es gibt also Mächte, Strebungen, Entmutigungen, die uns immer wieder von Gott und voneinander trennen wollen. Das heißt, es gibt auch Gegenkräfte, die uns den Frieden rauben wollen. Jetzt schauen wir uns mal einige typische Friedensräuber an, die sind klassisch. Es gibt sicher noch andere, ich habe die jetzt gewählt. Erster Friedensräuber, das wären so unsere Schwächen und Fehler oder vielleicht unser Umgang damit. Unsere Schwächen und Fehler, also so wir selber. In Römer 3, 4 heißt es, Gott soll sich als der Wahrhaftige erweisen, jeder Mensch aber als Lügner. Ich will damit sagen, dass Gott allein die Wahrheit über uns kennt, über jeden von uns. Übrigens auch über die anderen. Ja. Um mehr inneren Frieden zu haben, ist es allerdings gut, wenn wir uns selber möglichst gut kennenlernen. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Manche machen das gerne, manche machen das nicht so gerne. Manche machen das ständig, ist vielleicht auch nicht gut. Ja. Die Wahrheit über uns ist schön, weil wir sind schön. Wir haben gute Fähigkeiten und Gaben und sollten auch schauen, dass wir am richtigen Platz sind, der zu uns passt. In jüngeren Jahren und in Krisen ist es ein großes Thema, wenn es zum Beispiel um Berufung geht, um Partnerwahl, um Berufswahl. Da wird uns der innere Friede ein wichtiger Hinweis sein, dass etwas passt, was wir gewählt haben. So, und manchmal ist die Wahrheit über uns eben auch nicht so schön. Da gibt es dann Schwächen, Fehler, Übertreibungen. Oft sehen es andere besser, man merkt aber auch selbst, woran es hakt. Woher kommt das? Erstens, wir sind angefressen von außen. Es gibt so Verletzungen vom Kind an. Dinge, die uns zugefügt wurden oder die wir halt einfach mitgenommen haben. Wie gesagt, damit muss man sich nicht dauernd beschäftigen, aber spätestens dann, wenn man manchmal eben schon und manchmal, wenn man besonders dann, wenn man schweren Unfrieden mit sich selber hat, wenn man vielleicht Ängste, Depressionen entwickelt oder sich dauernd in Konflikte, in ähnliche Konflikte verstrickt. Auch das Lösen von den Eltern, von geerbten Denk- und Verhaltensmustern spielt eine Rolle, wenn wir mehr in einen inneren Frieden kommen wollen. Nicht alles, was wir mitbekommen haben, ist hilfreich. Es gibt so innere Stimmen oder Antreiber, die sind echte Friedensräuber. Das hat jetzt nichts mit Psychose und so zu tun. Ja? Innere Stimmen kennt ihr bestimmt alle. In uns redet irgendwie dauernd irgendwas. Müsst ihr mal beobachten. Mir fiel neulich ein Teller runter. Was spricht in mir? Ah, also muss immer dir passieren. Ja? So, einfach so quatscht da so eine Stimme in mir. Ist ja eigentlich, kann man sich fragen, woher kommt sowas? Also solche Stimmen hetzen uns manchmal oder lassen uns grübeln. Die erzählen uns immer wieder zum Beispiel die Lüge, dass wir nicht gut genug sind oder dass wir schneller arbeiten müssen oder dass wir es jedem recht machen müssen, dass wir ganz perfekt sein müssen. Oder solche Stimmen können sagen, du bist nichts, dich sieht wieder keiner, nur dir passieren immer so blöde Sachen, das war eben meine da in der Küche, ja. Es gibt so viele Stimmen und Schauspieler auf unserer inneren Bühne, die uns den Frieden rauben. Also versucht mal hinzuhören, was in euch da manchmal so redet. Wir sollen dafür sorgen, dass die schlimmsten inneren Friedensräuber mit der Zeit weniger bestimmend sind. Meistens kann man sie nicht ganz ausschalten, aber man kann sie kennenlernen und beruhigen und zur Seite schicken und sagen, Klappe, ja, ich höre jetzt was anderes, nicht dich. Das kann man üben und lernen, wird auch in der Psychotherapie gemacht, aber wir können das auch selber. Die Stimme Gottes, das Wort Gottes, das uns da eine große Hilfe ist, ist anders. Es erzählt uns keine Lügen. Es wird uns immer aufrichten. Die Heilige Schrift ist eigentlich über viele Strecken ein Zwiegespräch zwischen Gott und dem Mensch. Mal spricht Gott, mal spricht der Mensch, in den Psalmen auch, das wechselt oft so. Ja. Es wird immer wieder verwiesen auf das Einreden, eine Methode, sich heilsame Worte aus der Heiligen Schrift immer und immer wieder vorzusagen, um gegen innere Friedensräuber anzugehen. Mir hat mal jemand gesagt, es steht 72 Mal in der Schrift, fürchte dich nicht, 72 Mal, keine Ahnung, ob das stimmt, aber so ungefähr sehr häufig, fürchte dich nicht oder du Gott, mein Helfer, ich baue dich wieder auf, du führst mich hinaus ins Weite, wenn wir Angst haben, du machst meine Finsternis hell, wenn wir traurig sind. Also wir selber haben vielleicht auch Lieblingsworte. Euch werden auch hier viele begegnen. Aufschreiben, einprägen, laut wiederholen, damit sie in uns leben. Das waren die Verletzungen, die wir mit uns tragen, die uns prägen. Daneben gibt es noch Dinge, die wir tun, von denen wir wissen, dass sie falsch sind. Unsere Sündhaftigkeit wird von der Psychologie in der Regel eher ausgeklammert. Man spricht viel von Verletzungen. Sie machen uns sicher auch anfälliger für manche Versuchungen. Es gibt viele Zusammenhänge da. Allerdings kann man erkennen, dass es einen Unfrieden in uns Menschen gibt, der nicht allein aus Verletzungen in der Lebensgeschichte zu erklären ist. Ich fand es sehr interessant, es gibt eine Fachzeitschrift Psychotherapie im Dialog, die gab vor einiger Zeit ein Quartalsheft heraus mit dem Titel Das Böse. Das fiel mir sehr auf, ungewöhnlich für eine wissenschaftliche Zeitschrift. In unserem christlichen Menschenbild wundern wir uns nicht über das Böse. Jesus sagt, nicht was von außen ins Herz des Menschen geht, macht es unrein, sondern was von innen kommt. Von innen kann auch Böses kommen. Um inneren Frieden zu haben, müssen wir unser Herz gut hüten. Wir müssen feinfühlig sein für die kleinsten Übergriffe des Bösen auf unser Herz, auch von innen. Empfindlich sein gegen die eigene Sünde. Es gibt da bestimmte Themen und Grundmuster und es ist vielleicht gut, mal mit jemandem drüber zu reden, auch was zu lesen, um bestimmte Neigungen an sich besser zu erkennen. Was bin ich für ein Typ? Wofür bin ich besonders anfällig? Da gibt es den Wüstenvater Evagrius Ponticus, 4. Jahrhundert. Darauf baut auch der spätere Sündenkatalog auf. Der hat die Lehre von den 8 Gedanken entwickelt, die uns oft innerlich umtreiben. 8 Grundmuster an Gedanken, die uns belästigen und beunruhigen wollen. Er nennt diese Gedanken dann auch Unzucht, Fresslust, Zorn, Habgier, Stolz, Eitelkeit, Trägheit, Traurigkeit. Mir war lange nicht klar, auch Traurigkeit kann sündhaft sein. Also wenn es eine übertriebene sich fallen lassen in Traurigkeit, ist nicht gut für uns. Das geschieht uns nicht, das ist auch ein Stück eine Entscheidung. Nach Evagrius ist es natürlich, dass solche Gedanken in uns erscheinen. Wir sind dafür nicht verantwortlich. Aber wir sind dafür verantwortlich, ob sie in uns bleiben, verweilen, Raum nehmen, größer werden, ob sie uns bestimmen und unser Handeln leiten. Wir sollen die kennenlernen, auch klug mit ihnen umgehen, sie halbwegs in Schach halten, da wo sie unser Leben behindern. Also könnt ihr euch schon denken, bei Zorn Selbstbeherrschung üben. Eigentlich übt man immer das Gegenteil. Wenn ich zornig bin, übe ich nicht zornig zu sein. Wenn ich fresslustig bin, übe ich nicht fresslustig zu sein und so weiter. Also maßvoll zu sein und so. Gegen Jähzorn kann man auch was machen. Jähzorn ist keine Persönlichkeitseigenschaft. Ich dachte lange, das ist angeboren. Aber Jähzorn kann man auch ablegen oder allmählich besser in den Griff bekommen. Wenn ihr zornig seid, sündigt nicht. Epheser 4, 26. Andere Grundmuster in uns sind schwerer zu erkennen. Die Eitelkeit, der Stolz. Wahnsinnig interessant, der Stolz. Wäre ein eigenes Thema. Der trennt uns von den anderen, der Stolz. Das ist eine schlimme Sache, weil der Stolz uns einsam macht. Der macht uns ganz allein, wenn wir ihn laufen lassen. Gott will uns heilen. Wir müssen halt auch einverstanden sein und uns immer wieder bekehren. Übrigens könnte man an dieser Stelle auch von einem heiligen Unfrieden sprechen, also ein heiliger Unfriede. Das ist nämlich der, wenn Gott uns stört und aufrüttelt, weil er uns bewegen will zum Besseren. Der Heilige Geist ist nicht immer gemütlich. Ja? Er ist eigentlich nicht gemütlich. Er ist auch Feuer und Sturm. Ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand, es gibt ein tolles Lied von Tom Jones, ein US-Sänger, der singt My Lord did trouble me. Mein Herr stört mich immer. Ja? Der stört mich immer dann, wenn ich den Kopf zu hoch trage, wenn ich zu lange schlafe, wenn ich laut werde, wenn mich die Tränen meines Bruders nicht bewegen und so weiter. Immer dann stört mich der Herr. My Lord did trouble me. So bewegt uns der Heilige Geist und wenn er einmal mit uns angefangen hat, hört er nicht mehr auf. Also, was soll ich anders machen? Wo muss ich aufpassen? Wie kann ich verträglicher werden? Vielleicht spüre ich, ich muss meinen Lebensstil verändern. Edith Stein schrieb einmal, was Gott von dir will, das musst du Auge in Auge mit ihm zu erfahren suchen. Wir brauchen auch die anderen als Vorbilder, als Korrektur. Und es ist wunderbar, wenn wir uns langsam wandeln. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Mann, der seiner Frau nach langer Zeit erzählt hat, dass er heimlich Schulden gemacht hatte. Er hat sich so geschämt und war zugleich so befreit, als es herauskam. Die Wahrheit macht euch frei und schenkt Frieden. Und gerade auch in den Niederlagen, also wenn wir scheitern, und das kommt oft vor, dann sollen wir lernen, trotzdem im Frieden zu sein. Viele Heilige raten dringend, sich niemals entmutigen zu lassen. Das Fazit unter diesem Punkt, mein Fazit wäre der Appell, wir sollten unsere Fehler und Schwächen unaufgeregt bearbeiten. Das war der erste Friedensräuber, ein anderer, die Fehler der anderen. Eine Quelle von innerem Unfrieden sind halt nicht nur wir selber, unsere eigenen Fehler, sondern auch die der anderen. Kränkungen können uns endlos beschäftigen. Da spielt auch unser Stolz eine Rolle. Aber andere Menschen können tatsächlich viel Unruhe und auch Leid verursachen in unserem Leben. Das ist eine Tatsache. Man regt sich auf über jemand und fragt sich, wie kann es sein, dass der damit durchkommt? Ganze Psalmen beklagen sich bitter über die Übeltäter, die Frevler, die heißen da Frevler, die wir um uns rum haben. Steh auf, Herr, tritt doch dem Frevler entgegen. In Psalm 17 zum Beispiel. Nebenbei, es gibt wirklich schwierige Menschen, um die herum entstehen ständig Konflikte und Drama. Ich nenne die manchmal insgeheim Drama-Box, also ist ein bisschen gemein, aber das sind so Menschen, die sind wirklich, die machen viel Konflikte um sich herum. Und man muss sich in Beziehungen auch schützen und darf Abstand halten oder weggehen, wenn mich jemand ganz krank macht. Zu einem Leben in Frieden seid ihr berufen. 1 Korinther 7, 15. Es gibt also auch Grenzen, was wir uns da zumuten sollten. Manchmal müssen wir einem anderen sagen, was nicht passt. Ist nicht immer leicht, manchmal wichtig. Aber wir werden ihn nicht ändern. Wir werden ihn nicht ändern. Und in Wahrheit sind doch die Fehler der anderen halt kein Grund, den inneren Frieden zu verlieren. Wir können im Frieden bleiben angesichts der Fehler anderer. Bei den Fehlern der anderen ist es wohl insgesamt das Wichtigste, es halt dem Herrn zu überlassen. Thomas von Kempen hat um 1400 ein sehr einflussreiches Buch geschrieben, Die Nachfolge Christi. Das war damals so ein Bestseller, ein Erbauungsbuch für Christen. Und der schrieb da zu diesem Thema ganz lapidar, kümmere dich nicht um fremde Angelegenheiten. Unser Teil ist es also, Frieden zu finden damit, sogar wenn es uns zeitweise Leid verursacht. Ich möchte noch von Pater Burb ein Zitat sagen dazu. Pater Burb schreibt in diesem Zusammenhang, wir sollten uns immer wieder fragen, müssen wir diesen Menschen wirklich hassen? Müssen wir ihm ein böses Wort sagen? Oder dürfen wir in uns spüren, es ist kein Zwang in mir, ich muss nicht hassen. Ich kann auch schweigen, ich kann auch warten, bis ich irgendwann wieder gute Worte für ihn finde. Ein dritter Friedensräuber ist das Hängen am Geld. Unsere ganze Anhänglichkeit an unserem Besitz. Es geht um äußeren, aber auch inneren Besitz. Ich finde, das ist ein ganz schmerzlicher Punkt. Die Wahrheit fällt uns hier schwer. Oder mir schwer. Wir sorgen uns ja nicht nur um unser tägliches Brot. Wir haben hierzulande Ansprüche. Ganz echt, hohe Ansprüche. Ziemlich hohe Ansprüche. Das ist uns eigentlich klar. Viele Sorgen und viel Unruhe entstehen erst durch das, was wir haben. Es kostet Zeit und Nerven, viel zu besitzen. Unser Opa, der hat immer gesagt, was du hast, musst du auch treiben. Ja, also je mehr ich halt habe, das muss man versorgen, muss man in Ordnung halten und so weiter. Und das stimmt. Viel unserer Unruhe entsteht dadurch. Wir merken aktuell die Unruhe, die in unserem Land entsteht, bei der Vorstellung, nicht mehr alles wie gewohnt zur Verfügung zu haben. Es ist beschämend eigentlich, ja. Energie, Baumaterial, bestimmte Lebensmittel. Man kann eigentlich darauf warten, dass es zu Verteilungskämpfen kommt. Jeder von uns besitzt etwas, an dem er sehr hängt. Meine Wohnung, mein Job, meine Reisen, meine Vorlieben, mein E-Bike, ich liebe es, ja. Wenn ich es hergeben müsste, wäre echt schwierig, ja. Ich bin sicher, es geht für uns angesichts der Güterverteilung in der Welt auch darum, absolut mehr bescheiden zu sein. Jeder von uns muss sich selber fragen. Die gegenwärtige Unsicherheit kann ein guter Test für jeden von uns sein, wie sehr hänge ich an all dem. Es gilt, alles, was ich nicht loslasse, wird mir früher oder später den Frieden rauben. Oder ein Stück meines Friedens rauben. Alles, was ich nicht loslasse, wird mir früher oder später den Frieden rauben. Jesus warnt uns, der sagt im Gleichnis, in die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort zwar hört, aber dann ersticken es die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum. Jesus sagt uns deutlich, wie die Ausrichtung auf all das unser inneres Leben und damit auch den inneren Frieden ersticken kann. Wie wir in Gefahr sind, das Schönste und Beste zu verpassen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes gelangt. Man könnte Angst kriegen an der Stelle. Die Jünger waren auch sehr beunruhigt. Aber Jesus sagt an der Stelle auch, für Gott ist nichts unmöglich. Wie sehr sind wir angewiesen auf ihn in diesem Punkt? Sehr. Ich werde noch den vierten Friedensräuber jetzt machen und dann machen wir dann kommt so eine kleine Pause. Der vierte Friedensräuber, das ist die Angst vor dem Leiden. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Viel Unfrieden und viele Sorgen drehen sich um das Leid, das wir selber erleben und das wir sehen. Es ist ganz wichtig zu wissen, innerer Friede heißt nicht, gefühllos zu werden gegen das Leid. Wir werden leiden und andere werden leiden. Jesus selbst hatte Mitleid und war erschüttert vom Leid und vom Elend der Menschen. Wenn wir auf uns selber schauen, uns können Verluste oder Schicksalsschläge schwer treffen. Wenn wir krank werden, wenn ein Angehöriger schwer eingeschränkt ist, wenn uns jemand stirbt. Ich habe einige Geschwister getroffen, die jemand verloren haben. Ja. Es passiert ständig. Partner. Es ist ein GAU, ein Super-GAU. Ja. Schrecklich. Wenn wir die Heimat, die Arbeit verlieren, wenn wir überhaupt was verlieren, was wir lieb gehabt haben. Viele von uns erleben sowas an irgendeiner Stelle in ihrem Leben. Und wir sind dann vielleicht in Aufruhr oder verzweifelt. Und manchmal brauchen wir lange, bis es wieder ruhiger wird in uns. Das ist in Ordnung. Bei allen Bemühungen wird immer ein Stück Leid übrig bleiben, das mich treffen wird. Es gibt so viel Leid in der Welt und wir Menschen tun einander Leid an. Das ist Realität. Und ich habe mir irgendwie überlegt, es ist doch logisch, dass mich davon ein Teil trifft. Ich muss mich darüber eigentlich nicht aufregen. Ja? Mein Stolz schreit dann, das darf jetzt aber nicht sein, mit mir nicht und jetzt das geht nicht. Und, aber warum nicht ich? Hier üben wir ein, Jesus nachzufolgen. Die ganze Rede vom Kreuz. Wenn einer hinter mir hergehen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das mit dem Kreuz ist nicht so einfach für uns. Wir hatten es jetzt auch neulich von Petrus, ne, der dann sagt, darf nicht sein, das mit Jerusalem und dem Tod und so. Und dann sagt Jesus, geh weg von mir, Satan. Du hast nicht im Sinn, was ich will oder was Gott will. der Thomas von Kempen, den ich vorher nannte, der schreibt, alle möchten mit ihm Freude haben, also mit Christus, aber wenige wollen aus Liebe zu ihm Sorgen und Leiden mit Geduld ertragen. Alle möchten mit ihm Freude haben, aber wenige wollen aus Liebe zu ihm Sorgen und Leiden mit Geduld ertragen. An der Stelle sage ich von mir was Kleines. Ich habe eigentlich vor einiger Zeit zum ersten Mal in einem Moment im Gebet sagen können, okay Gott, ich nehme, was kommt. Ich gehe schon so lange mit Gott irgendwie, aber ich habe viel Angst immer gehabt. Ne? Mein Mann könnte sterben, ein Kind könnte sterben. Ich habe mir schon ausgemalt, wie mir alles über den Kopf wachsen würde ohne meinen Mann. Also dann liege ich manchmal in dunklen Stunden nachts und denke mir das, oh Gott, und das Haus und ich kapiere das Haus nicht und ich bin so unpraktisch und also egal, ja, eine Angst, die mich seit Jahren begleitet und von diesem Moment an jetzt irgendwie meine ich, es ist weniger geworden. Es ist ein Vertrauen, dass Gott mich, also ich habe Gott sagen können, ich nehme es, wie es kommt und er nutzt es nicht aus. Oh. Wisst ihr was mehr als ich, oder? Ich weiß nicht. Also so viel zu unserem eigenen Leid. Auch das Leid anderer belastet uns oft. Wie sehr kann man in Unfrieden stürzen, wenn zum Beispiel eins unserer Kinder Probleme hat? Wir Mütter sind extrem anfällig dafür. Es ist eine Mutter-Kind-Kurklinik, wo ich bin. Und die Mütter, wenn einem Kind was zustößt, die sind wie Löwinnen. Das ist natürlich. Ja? Es ist sehr viel Unfrieden, der aus Sorge um die Kinder kommt. Oder der manchmal ganz ungeheure Eindruck, dass die ganze Welt nicht in Ordnung ist. Das haben wir jetzt alle. Ja? Die Umwelt, die Kriege, die Folgen, die ganzen nationalen und persönlichen Katastrophen. Ihr wisst das alles selber. Das ganze Leid der Welt. Wie kann man angesichts dessen Frieden haben? Mir begegnen bei meiner Arbeit immer wieder die Menschen, die sagen ganz offen, mit Gott bin ich fertig, der lässt so Schlimmes zu. Ein Patient sagte mal zu mir, also ich wage es kaum zu sagen, Gott, der kann mich am... Also kann mich am Arsch lecken, ja? Sagt er zu mir. Ich habe gedacht, Mann, die Größenverhältnisse stimmen nicht ganz. Entschuldigung, aber ich war echt ein bisschen platt in dem Moment. Also ihr kennt das vielleicht auch aus Gesprächen. Viele Menschen leben halt in Unfrieden mit Gott, weil sie diese Frage belastet und sie kein Vertrauen zu ihm haben können. Vertrauen und trotzdem Vertrauen und trotzdem Vertrauen ist aber eigentlich die einzige Antwort. Vertrauen trotz der Verwundungen, die wir mitnehmen. Und Vertrauen trotz der Verwundungen, die andere Menschen mitnehmen müssen. Sünde und Tod sind die zwei ganz großen Gegenspieler, die uns zeitlebens fertig machen wollen. Das muss man mit einer Nüchternheit sehen, ja? Die sind da. Wir können uns auf den Kopf stellen, aber wir haben aus uns heraus kein Heilmittel. Null. Und dann fängt unser Glaube an. Und unser Glaube sagt uns, dass wir durch das Leiden durch zur Freude gehen können. Ich weiß, von großem, schlimmen Leid mag ich nicht sprechen, weil da müssten andere sprechen, die solches erlebt haben. Aber viele von uns haben schon erlebt, dass wir im Leid Momente des Friedens finden können, allmählich mehr Frieden finden können. Es gibt zwei Osterlieder im Gotteslob, die liebe ich sehr. Und beide stammen von 1650, das war mitten im Dreißigjährigen Krieg, ganz wunderbare Osterlieder. Viele von uns haben schon erlebt, dass wir im Leid Frieden und Hoffnung finden können. Wir können uns im Leid und Sterben an Jesus dranhängen, der durchgegangen ist. Tod und Auferstehung ist der Kern von unserem Glauben und darauf sind wir getauft. Wir haben das wie so ein Siegel auf uns drauf, Sterben und Auferstehen. Er nimmt uns mit. Und oft muss man einen Tiefpunkt erreichen, den Tiefpunkt, und dann wendet sich etwas und Friede und vielleicht sogar Freude fangen an, ganz zaghaft zu wachsen. Durch irgendeine Zärtlichkeit von Gott, eine Aufmerksamkeit, eine Erleichterung, die er schenkt, etwas Neues. Und unser Herz braucht diese Erfahrung. wir brauchen diese Erfahrung, dann wächst in uns das Vertrauen zu Gott. Im Buch Hiob fand ich den Satz: Vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Und das sagt Hiob, der so viel Leid erfahren hat. Vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. So, jetzt kommt die versprochene kleine Pause. Ihr werdet jetzt gleich Musik hören, nämlich mein Lieblingslied, Bring uns, o Herr, zu dir nach Haus. Und das wird nur so ein bisschen gespielt. Und ihr dürft euch jetzt für euch ganz alleine überlegen, ein oder zwei Situationen, wenn euch was einfällt, in denen bei euch etwas mehr Friede eingekehrt ist. Oder wo ihr vielleicht dabei seid, dass sich gerade Frieden einstellt, so, wo ihr auf dem Weg seid. Wir hatten vorhin gesagt, es gibt halt diesen Kampf um den inneren Frieden, Friedensräuber, Gegenkräfte, die uns eher Verwirrung und Unruhe stiften. Und auf der anderen Seite gibt es die Friedenshelfer. Ihr habt euch jetzt ja darüber ausgetauscht. Unter anderem auch die Dankbarkeit, von der gestern schon die Rede war. Ich werde jetzt noch welche nennen. Mahatma Gandhi schreibt: Gebet ist das einzige Mittel, um Ordnung, Frieden und Ruhe in unser tägliches Handeln zu bringen. Gebet ist das einzige Mittel, um Ordnung, Frieden und Ruhe in unser tägliches Handeln zu bringen. Viele christliche Heilige würden ebenfalls sagen, das Wichtigste sind Gebet und Gottvertrauen für den inneren Frieden. Ich denke, das kann man schon so stehen lassen. Dazu würde ich jetzt aber vier Aspekte ein bisschen noch vielleicht dazu sagen. Was sind gute Friedenshelfer? Ich habe vier, nenne ich euch. Der erste Friedenshelfer, den ich gefunden habe, ist zur Ruhe kommen. Also diese Ruhe, von der wir am Anfang sprachen, ruhig werden, im Alltag ruhiger werden. Ruhe ist hilfreich für mehr inneren Frieden. Dazu gehört auch eine gewisse äußere Ordnung und gute Tagesstruktur. So, ich denke immer wieder an die Mönche, an die Klöster. Die haben wirklich Ordnung und Tagesstruktur, die wir uns manchmal wünschen würden. Warum hilft Ruhe für mehr inneren Frieden? Weil der Heilige Geist den inneren Frieden besser in uns wirken kann, wenn wir nicht zu aufgewühlt sind. Weil Gott besser in uns wirken kann, wenn wir nicht versinken und versumpfen in Betriebsamkeit oder in unseren Grübeleien oder in unserem Dickkopf gefangen sind, voll mit Dingen, die wir unbedingt wollen. Ja. Pater Jacques Philippe verwendet eben in dem kleinen Buch, das ich euch genannt habe, das Bild von einem See. Je ruhiger ein See ist, umso schöner und besser kann er die Sonne widerspiegeln. Das Licht, das von oben kommt, von außen kommt, kann gut in den See einfallen und man kann vielleicht bis zum Grund sehen. Ist der See aber aufgewühlt und unruhig, dann wird sich die Sonne darin nicht spiegeln können. Und so könnte man sagen, je ruhiger wir sind, desto besser und mehr kann Gott in uns hineinleuchten und sichtbar werden. Und je aufgewühlter wir sind, umso schwerer wird er in uns zu erkennen sein. Also ist es irgendwie wichtig, geduldig, aber entschlossen, immer wieder zurückzukehren zu mehr Ruhe, auch im Alltäglichen, so gut ich es kann. Mit der Zeit kann es eine Haltung werden. Es gibt da auch so ein alltägliches Einüben, weniger Aktivismus, weniger eilig, weniger ungeduldig sein, muss ich mir immer wieder sagen, ich bin sehr ungeduldig, weniger jammern, weniger schimpfen. Mein Mann kann fürchterlich schimpfen, der ist nicht hier, ich kann das kurz sagen. Der kann, ist schrecklich, dann ist der. Inzwischen schimpft er im Garten draußen, das ist gut. Nein. Sehr unangenehm für die anderen. In Schwierigkeiten ruhig bleiben, widrige Umstände annehmen, die ich nicht ändern kann. Oder wer oft rennt, wer sich ertappt, dass er läuft, kann insgesamt vielleicht mal langsamer laufen. Man kann ruhiger essen, langsamer essen und so weiter, so gut es geht. Der Pater Jacques Philippe schreibt an der Stelle, die Umerziehung der Seele findet häufig mittels des Leibes statt. Ich glaube, das stimmt. Das ist ein wichtiger Teil. Bei Ärger und Stress sollten wir uns selber etwas beruhigen können. Die Fähigkeit zur Selbstberuhigung gilt übrigens auch in der Psychologie als wichtiger Teil einer gesunden Persönlichkeit. Menschen, die das nicht haben, gelten als labil oder ist eine Schwierigkeit. Selbstberuhigung ohne andere zu sehr immer in Mitleidenschaft zu ziehen, für sich selber ruhig werden können. Man kann das auch etwas üben. Man kann natürlich 2-3 Bier trinken, auch eine Möglichkeit, wird uns aber auf Dauer nicht weiterbringen. Ausgleich und Abstand spielen eine wichtige Rolle, wenn wir sehr unruhig sind. Das kennt ihr alle, mal woanders hingehen, sich ablenken, arbeiten, putzen, Sport machen, ja. Abstand gewinnen. Um Ruhe zu finden, können wir versuchen, was Schönes aufzunehmen. Wer sich beruhigen will, kann versuchen, Musik, Natur auf sich wirken zu lassen. Ist nicht immer ganz leicht, wenn wir unruhig und zappelig sind, aber mit der Zeit, mir fiel da auch der König Saul ein, ihr kennt das, ne? Der David musste immer Harfe spielen für den, um den aus seinen, um ihn ruhiger werden zu lassen. Manchmal brauchen wir guten Zuspruch, um ruhiger zu werden. Es kann viel helfen, mit einer ruhigen und vernünftigen Person zu sprechen. Ich möchte noch an der Stelle was zur Stille sagen. Ich kenne eigentlich nichts, das mehr beruhigt und schließlich auch innerlich Frieden schafft als Stille. Wenn wir still werden, werden wir an den inneren Ort kommen, den wir unser Herz nennen. Im christlichen Sprachgebrauch, jüdisch-christlichen Sprachgebrauch, ist das Herz ganz, ganz innen, hat nichts mit unseren Gefühlen zu tun. Es gibt wunderbare Bilder für diesen ganz inneren Ort. Mir gefällt immer das Bild vom Garten, ein verborgener Garten in meinem Inneren, in dem ich mich jederzeit zurückziehen kann. Oder die innere Kammer. Teresa von Avila spricht von der inneren Burg. Es ist wesentlich für den Frieden in uns, dass wir diesen Ort pflegen, aufsuchen. Wenn ich nicht oft da bin, wird dieser innere Garten, dieser innere Ort irgendwie verwildern. Man mag vielleicht nicht mehr so gern hingehen. Die Teresa von Avila sagt, am Anfang geht jedes Mal viel Zeug mit uns rein, wenn wir hingehen. Gewürm nennt sie das, Gewürm. Das heißt, man wird dort erstmal die ganze Unruhe und Unrast und den Unrat spüren, der in uns ist. Ich spüre, wer ich in Wahrheit bin und was nicht in Ordnung ist. Aber hier wartet auch Gott auf mich mit all seinem Trost. Es gibt viele Zeugnisse für die Erfahrung, dass Stille uns in den Frieden führt. Und vielleicht kennt ihr den Text von Mutter Teresa, wunderbar, findet sich im Gotteslob abgedruckt unter dem Lied 288. Ist das abgedruckt, könnt ihr mal nachgucken. 288. Und drunter steht von Mutter Teresa, die Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht der Stille ist das Gebet und die Frucht des Gebets ist der Glaube und die Liebe und die Frucht der Liebe ist das Dienen und die Frucht des Dienens ist der Frieden. Der Frieden steht am Ende dieser Aufzählung. Die Frucht der Stille. Wir brauchen die Stille. Und ich verstehe heute besser als früher, warum wir ab und zu eine lange Zeit der Stille brauchen. Zum Beispiel weit und lange alleine laufen, lange allein sein, lange Zeit in der Anbetung sein. Unsere Schwestern, die Geweihten, machen auch Wüstentage. Ich denke, das geht in die Richtung. Auch der Pierre Gossard, einer der Gründer unserer Gemeinschaft, rät dazu, betet lange. Ja. Ich weiß gut, im Alltag ist das schwer. Eine Zeit lang bin ich nachts aufgestanden, weil tagsüber immer alles so voll war. Manchmal schläft man sowieso nicht gut und dann war nachts eine gute Zeit, da war es endlich mal still. Ich weiß heute noch, wie sich das anfühlte. Man ist müde, ja. Und dann sitzt man halt irgendwie rum im Wohnzimmer oder so und kann einen Psalm lesen oder einfach nur still sein und die Stille auf sich wirken lassen. Ich habe oft erlebt, dass ich dann schlafen konnte, hinterher viel besser einschlafen konnte. Friede hatte sich eingestellt. Ich ließ meine Seele ruhig werden und still. Wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir. Psalm 131. Der zweite Friedenshelfer nach dem zur Ruhe kommen ist das Warten, vielleicht Geduld auch. Ja? In der Stille können wir auch gut lernen zu warten. Sei still vor dem Herrn und harre auf ihn. Psalm 37, 7. Sei still vor dem Herrn und harre auf ihn. Manche Situationen und unsere dazugehörigen Gefühle, die lösen sich nicht durch unser Tun und unsere ganzen Bemühungen. Auch unser Gebet scheint nichts zu bewirken. Wenn es nichts mehr zu tun gibt in einer unglücklichen Situation, wenn wir hilflos sind, dann können wir immer noch warten. Es kann immer mehr so eine Haltung werden, mit Schwierigen und den Enttäuschungen mit mehr Gelassenheit umzugehen. Ich sag mir dann, wart mal, lass Gott machen. Verhalte dich so friedlich wie möglich und warte, bis das Licht wiederkommt. Es kann zum Beispiel heißen, wenn wir gestresst sind, in Geduld den Abend abwarten, die Zeit der Erholung, oder warten, bis sich ein Problem allmählich löst. Manchmal kann es lange, länger dauern, vielleicht sogar Tage, Monate. Wir warten ja nicht ins Leere hinein, weil wir haben schon Erfahrung gemacht mit Gottes Hilfe. Und da ist seine Zusage, er wird Erlösung bringen. Mich hat in letzter Zeit ein Satz sehr bewegt, den jemand in einem Impuls sagte. Und der sagte da, Gottes letztes Wort ist immer unsere Erlösung. Ein dritter Friedenshelfer, den nenne ich sinnvolles Tun. Was zum inneren Frieden beiträgt, ist das Sinnvolle zu tun. Das ist das, was ich am Anfang sagte, der Friede als Nebenprodukt eines guten Lebens. Ja, dazu gehört auch, dass wir einfach Sinnvolles tun. Man kann im inneren Aufruhr immer zur Tagesordnung übergehen, bis man weiß, was zu tun ist. Ich kann mich festhalten an meinen Aufgaben, an dem, was ich zu tun habe. Es kann in der Verwirrung helfen, sich zu überlegen, was ist jetzt naheliegend, was ist einfach das, was objektiv am meisten Sinn macht. Also, was weiß ich, kochen, Kinder abholen, am vorher gefassten Plan festhalten. In der Klinik war neulich eine Familie, die hat einen Streit, das Ehepaar hatte Streit und die waren gestresst und die wollten Hals über Kopf abreißen, ja, ist verständlich. Die haben gesagt, das bringt hier alles nichts und wir streiten sowieso und das war, die haben dann aber irgendwie an ihrem Plan festgehalten, wir hatten ein bisschen gesprochen und sind dann geblieben trotzdem. Und es war besser an dem Plan festzuhalten und zu bleiben, wie sie sich ursprünglich vorgenommen hatten, als jetzt in der Verwirrung, in der Eskalation einfach alles abzubrechen. Kein Drama machen, ja? Einfach bleiben. Alles konnte sich dann beruhigen. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Etwas vom Sinnvollsten, was wir tun können, ist es, den anderen zu dienen. Und ich freue mich, dass am Mittwoch in der Predigt auch die Rede vom Dienen war. Dienen schafft Frieden. Das, was die Mutter Teresa auch sagte. Die Frucht des Dienens ist der Friede. Wer sicher Frieden haben will, hat da einen Weg. Der Frère Rocher von Tessé schreibt an einer Stelle auch, wenn dich Minderwertigkeitsgefühle plagen, dann hilft tätige Nächstenliebe. Ganz einfach. Anderen dienen wird uns Frieden schenken oder uns anderen zuwenden. Ja. Und jetzt mein vierter und vielleicht der wichtigste Friedenshelfer ist die Nähe Gottes suchen. Wir sagten vorhin, wenn Christus unser Friede ist, dann wird es uns helfen, wenn wir Christus suchen, wenn wir ihm nahe sind, natürlich. Es ist wunderbar, dass wir so viele Hilfsmittel dazu bekommen haben. Das Wort Gottes, in dem Gott spricht, das Gebet, in dem wir ihn suchen, die Sakramente, in denen er heilend und friedensstiftend da ist, die Glaubensgeschwister, wir alle uns gegenseitig. Wir können uns alle helfen zum Frieden. Ich liebe die Kirche sehr, weil sie hat uns über die Jahrhunderte wunderbare Hilfsmittel bewahrt und vermittelt. Und allein dafür werde ich dieser Kirche immer von Herzen dankbar sein. Da ist das Wort Gottes. Wir können Frieden finden durch Schriftworte, wie ich vorher sagte, durch das Gebet. Das Wort Gottes, das Beten, Lobpreis, stille Anbetung. Ich zähle die jetzt nur auf. Hier gibt es viel Gelegenheit für alle diese Dinge, wisst ihr. Wenn wir beten, entsteht früher oder später Friede. Wenn wir beten, entsteht früher oder später Friede, weil wir in seine Nähe kommen. Das wird eintreffen, ob ich es im Moment fühle oder nicht. Ich finde das ziemlich wichtig. Das heißt, ich werde in jedem Fall Frieden finden, wenn ich seine Nähe suche. Wenn wir in Unruhe sind, haben wir eher keine Lust zum Beten. Also bei mir ist das so. Manche sagen dann, sie können überhaupt nicht beten. Aber es ist wichtig, dass wir Gott nicht loslassen, gerade dann oder gerade jetzt. Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Das steht auch in der Anbetungskapelle angeschrieben am Eingang. Wir beten dann vielleicht, indem wir uns zu einer Kapelle schleppen und eine Weile rumsitzen. Vielleicht sind wir auch böse, kann auch sein. Wir brauchen vor Gott auch nicht schön tun. Wir sagen ihm ehrlich, was uns plagt. Wir müssen unser Gebet auch nicht bewerten. Es ist sein Geheimnis, wie und auf welche Art er dann bei uns sein will. Oft kehrt ein Anfang von Frieden ein nach so einem Gebet. Jacques Philippe schreibt dazu, die äußere Situation war noch immer die gleiche. Die Probleme waren nicht gelöst, aber das Herz war verwandelt. Der Heilige Geist hat sein verborgenes Werk getan. Ich erinnere mich, ich gehe immer in so einem Kloster in die Anbetung, ein-, zweimal in der Woche. Und immer wenn ich rausgehe, dann fällt mein Blick so auf diese Pflastersteine. Und ich denke immer, irgendwas ist anders. Der Tag ist jetzt geordneter, ruhiger. Ich kann die Aufgaben einfach mit mehr Ruhe angehen, obwohl sonst nicht viel passiert ist. So, das Gebet, dann die Sakramente, hatte ich schon gesagt. Immer wenn ich ein Sakrament empfange, ist Jesus heilend und friedensstiftend da. Er stiftet Frieden in mir durch den Empfang des Sakramentes. Die Beichte, ich werde dazu jetzt nicht viel sagen. Meine Fehlhaltungen zu erkennen ist das eine, aber sie aussprechen und bekennen ist noch viel besser, weil dann können die heilen, besser heilen und wir brauchen das. Es gibt so hartnäckige Persönlichkeitsprägungen, die können wir selber kaum lösen. Zur Beichte gibt es hier am Forum viele Möglichkeiten. Und auch wenn wir vielleicht unerfahren sind, wir sind immer alle herzlich dazu eingeladen. Dann die Eucharistie. Ich möchte dazu ein kleines Zeugnis noch anschließen von meinem Mann und mir. Wenn wir Streit haben, ich war oft schon ein bisschen ratlos, verzweifelt, wie soll das jetzt wieder gut werden? Und mit der Zeit hat mir bemerkt, dass mit der Messe, mit dem Sonntagsgottesdienst, wir streiten oft am Sonntag, ich weiß auch nicht warum. Wenn mit der Messe tritt oft eine Wandlung der Situation ein. Wir gingen dann ratlos in den Gottesdienst, wirklich ratlos, so ein bisschen mit Abstand. Und dann kam neue Hoffnung auf. Es war nicht alles gut, ja, aber sogar das habe ich schon erlebt, dass es wie weg war, ja, dass es wie weggewischt war, was zwischen uns gekommen war. Wirklich kaum zu erklären. Und das ist nicht ein fauler Trick. Ja, und man darf auch die Konflikte auf keinen Fall einfach unter den Teppich kehren und so tun, als wäre alles gut. Aber wir haben erlebt, und mein Mann würde das bestätigen, es gibt echte Erlösung durch die Anwesenheit Christi, echte Erlösung durch die Gegenwart Christi. Die macht es dann auch möglich, später über das eine oder andere nochmal zu reden. Der Anfang war halt gemacht. Und abschließend möchte ich noch zur Taufe sagen, ist mir bei der Taufe jetzt in der Vorbereitung nochmal klar geworden, weil wir getauft sind, tragen wir den Keim zum Frieden in uns, ganz fest, ja. Das heißt, innerer Friede ist in uns prinzipiell immer, immer möglich. Der ist da, wir müssen ihn nur freilegen. Der Friede ist uns fest zugesagt. Der Herr nimmt ihn nie zurück. Er nimmt sich selber nie zurück. Ich bin bei euch alle Tage des Lebens, unter allen Umständen. Weder Leben noch Tod, keine Macht dieser Welt, nichts kann trennen uns von der Liebe Christi. Römer 8. Wir erleben vorübergehend Unruhe und Unfrieden, aber der Herr ist da. Er ist immer der andere, der uns herausheben kann aus dem Ärger, der Traurigkeit, der Angst. Wir können jederzeit rufen. Der innere Friede ist zum Greifen nah. Es gibt gar keinen Grund zum Verzweifeln. Der innere Friede ist göttlich, heilig, uns jederzeit zugänglich. Bemühen wir uns drum und möge Gott uns helfen. Das war mein Vortrag. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank, Regina. Vielen, vielen Dank.